Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Autorin und Female Coach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ich bin heute nicht alleine und zwar ist Julia mit dabei, Julia Schulz. Hi, schön, dass du wieder da bist.
Hi Sina, hi. So schön nochmal hier zu sein.
Wir haben schon mal zusammen eine Folge aufgenommen hier bei Frauensache und da haben wir über PCOS gesprochen. Und heute geht es, Moment, hypothalamische Amenorrhoe. So.
Yes, perfekt.
Schwerste Wort ever. Aber wichtig, es geht um das Ausbleiben der Periode, was der Körper uns damit sagen will, was wir tun können. Und ab wann man auch, kann man auch HA als Abkürzung nennen?
Ja,
oder
wir sagen gut, einfach
ziehen
HA.
Wir das, ziehen wir das so durch. Und ja, ab wann ist es eine HA oder was hat es vielleicht auch mit dem Absetzen der Pille zu tun? Das sind so ein bisschen so die, meine Fragen, die ich an dich heute habe. Und du hast ein Buch rausgebracht, neues, und darüber sprechen wir heute auch noch. Aber stell dich gern einfach mal kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen, auch wie du zu der Thematik gekommen bist und ja, wie du arbeitest.
Ja, danke dir. Ja, ich bin Julia, ich bin Hormoncoach, hatte immer so ein bisschen ja, in die Richtung PCOS auf dem Schirm. Ich hatte ja selber die Diagnose und irgendwie aber für mich selbst und auch in der Arbeit mit Frauen habe ich irgendwie immer wieder festgestellt, irgendwo stimmt noch was nicht. Diese PCOS-Sache, die ist irgendwie noch nicht rund, irgendwie fehlt da was, ein Puzzlestück. Also irgendwas war nicht ganz so eindeutig, weil es gibt ja auch diese verschiedenen PCOS-Typen. Ich war ja nie so persönlich der typische PCOS-Typs, wurde mir auch von der Ärztin damals gesagt. Und das hat mich irgendwie so nicht in Ruhe gelassen. Ich habe irgendwie ganz viel damit gehadert und gearbeitet und habe eben auch bei den Frauen, die zu mir kamen, die eben das Ähnliche gesagt bekommen haben, die sind überhaupt nicht der typische Typ. Ich habe keine Ahnung, warum sie es haben und auch diese Zysten an den Eierstöcken. I don't know. Und irgendwie dann in den letzten Jahren wurde das immer deutlicher, okay, das im deutschsprachigen Raum kennen wir das gar nicht so. Ich habe jetzt irgendwie immer mehr Frauen, die auch tatsächlich vom Frauenarzt mal die Diagnose HA bekommen, also hypothalamische Amenorrhoe. Aber eigentlich ist das in Deutschland irgendwie noch total so unter dem Teppich. Irgendwie ist das gar nicht auf dem Schirm. Alle kriegen irgendwie die PCOS-Diagnose und das kriegt irgendwie gefühlt jede Frau. Und mittlerweile bin ich auch so, dass ich Frauen im Coaching dann habe oder hatte, wo ich so sage, ey, ich bin nicht der Meinung, dass du PCOS hast. Okay. Ich glaube, dein Problem ist wirklich ein ganz anderes und zwar Richtung HA. Manchmal ist es auch total vermischt. Also ich glaube, wir dürfen uns auch teilweise aus den Schubladen rausholen, dieses Schubladendenken. Also du hast nur Schilddrüse und du hast nur PCOS und du hast jetzt nur das. Das ist halt teilweise auch so krass verblendet, weil irgendwie jede Frau so unterschiedlich ist und irgendwie in jedem Bereich und Aspekt irgendwie was auch ist. Und wenn ich so an mich selbst zurückdenke, die typischen Anzeichen, die bei HA halt typisch sind, genau, ich war auch so eine Kandidatin davon. Ich war so eine Kandidatin davon, so eine Phase in meinem Leben, dass ich auch mal eine Essstörung hatte, als mein Papa gestorben ist, weil ich mit den Emotionen nicht klarkam, Sportsucht, ganz viel Sport gemacht. Und das ist auch so in diesem Zeitraum gewesen, wo ich die PCOS-Diagnose bekommen habe. Also wo ich so überstresst, emotional, körperlich gar nicht klargekommen bin. Und wenn ich so zurückdenke, ja, ist für mich selber auch so ein Misch tatsächlich da gewesen. Ich hatte ja dann auch noch eine Nebennierenschwäche, also es ist irgendwie so alles, weißt du?
Ich finde es gerade richtig krass, weil du eigentlich auch meine Geschichte beschreibst, Papa gestorben, Pille abgesetzt, direkt PCOS diagnostiziert bekommen, 1,5 Jahre keine Periode gehabt und ja, ist krass. Und dann saß ich halt da und es hieß immer nur, das wäre auch meine nächste Frage gleich an dich, da hilft nur die Pille. Aber mach weiter. Aber finde ich spannend. Ich sehe mich da gerade so voll wieder.
Ja, ist schon krass, ne? Bist du ich, du?
Ja, wir sind beide Projektoren. Haben wir auch schon festgestellt.
geht tatsächlich, glaube ich, ganz vielen Frauen so. Das ist ganz witzig, was man halt auch so für Frauen einfach anzieht, die so sich in der eigenen Geschichte dann auch wiedererkennen. Aber nochmal zur HA zurück, ne? Was das eigentlich ausmacht, ist tatsächlich, dass man das bei Frauen sehr, sehr häufig hat, die eben das, was ich gerade beschrieben habe, wo ich auch drin steckte, dieses ganz viele Frauen haben eine Essstörungsvergangenheit. Also sei es wirklich in der Pubertät, vielleicht sind sie so semi raus, aber sind noch so, ich ernähre mich schon ziemlich gesund. Ich glaube, ne, ich mache alles richtig, aber ich ernähre mich halt sehr gesund. Und wenn man da aber tiefer guckt, stellt man halt fest, so ja, das, was wir auch so häufig im Außen gesagt bekommen, so was gesund ist als Frau, so wie man gut und gesund aussieht, ist halt am besten durchtrainiert und ne, ganz viel Sport machen. Und deswegen essen wir halt echt viel Salat, wo wir so denken, ja, voll nährstoffreich und dann, ne, da tun wir uns was Gutes, die Kohlenhydrate, wenn ich sie nicht ganz rauslasse, ne, und den ganzen Tag über, dann aber spätestens am Abend, machen eben so Crossfit und HIIT-Training und das am besten 3 oder 5 Mal die Woche. Und oder ich gehe joggen. All das, was wir halt in diesen Frauenzeitschriften lesen, was irgendwie gut für uns sein soll, habe ich damals auch gemacht und das halt so angenommen, okay, das ist das, was gesund eben ausmacht. Und das ist halt eben teilweise auch das, was eben auch dafür sorgen kann, dass die Periode dann absolut nicht mehr kommt. Und bei der hypothalamischen Amenorrhoe ist es nämlich so, dass ich sage immer, ja, eine Hormonstörung oder so eine Zyklusdisbalance kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Weil wenn wir uns ja angucken, wie der Zyklus funktioniert, das ist ja nicht nur einfach in den Eierstöcken und da sind jetzt Follikel, die ranreifen, sondern es fängt ja hier oben im Gehirn schon an. Und wenn das Gehirn massiven Stress wahrnimmt, und das kann eben auch sein, ich habe zu wenig Energie aus der Nahrung, weil ich irgendwie nur Salat esse und mein Frühstück auslasse und gar nicht genug über den Tag an Kalorien auch reinbekomme oder zu wenige Fette reinbekomme oder zu wenige Kohlenhydrate reinbekomme, ist das für den Körper schon so, irgendwas stimmt im Außen nicht. Ich kriege gar nicht alles, was ich irgendwie haben möchte. Und dann wird vielleicht auch noch, ist nicht immer das Muss, manchmal kann es wirklich nur die Ernährung sein, aber ganz häufig neigen wir dann auch dazu, ja, ich möchte ja schlank sein, deswegen gehe ich halt joggen, gehe ich zum Crossfit, mache ich halt ganz viel oder ich mache Power-Yoga, manchmal kann das schon ausreichen, so ein Hot-Yoga, wenn ich halt irgendwie die anderen Voraussetzungen, meinen Körper zu nähren und ihm die Energie zu geben, nicht erfülle oder ich habe nebenbei noch richtig krassen Stress auf der Arbeit oder wie wir das eben hatten, wo wir gerade gesagt haben, emotional, das macht ja mit dem Körper was. Und wenn der Hypothalamus da merkt, ey, da ist im Außen so viel Stress, ist im Inneren so viel Stress, es ist einfach kompletter Stress, dann wird er runterfahren, dann wird er die Reproduktion runterfahren. Weil wenn man sich das mal so vorstellt, was biologisch einfach gegeben sein muss, damit eine Frau 9 Monate, man ist ja nicht einfach nur so schwanger. Das heißt, der Körper, der muss ja so ein bisschen extra Energie haben. Da wächst verdammt nochmal ein neues, komplettes Lebewesen, was vorher nicht da war. Es muss ja irgendwo entstehen. Und irgendwo muss die Energie ja herkommen. Und das möchte er gerne schon vorher wissen, dass das alles da ist und nicht irgendwie so pokern. Naja, ich lasse jetzt mal schwanger werden und in den 9 Monaten werden wir das schon irgendwie hinbekommen. Ja. Der möchte natürlich schon vorher wissen, dass das irgendwie alles da ist, dass genügend Energie reinkommt, dass genügend Fettreserven auch da sind. Ganz viele Frauen, ne, die unter einem bestimmten BMI rutschen, einem bestimmten Körperfettanteil, wo der Körper dann auch sagt, ist mir nicht ausreichend, ist nicht genug Reserve für jetzt eine mögliche Schwangerschaft. Und selbst wenn ich nicht schwanger werden möchte, keinen Kinderwunsch in diesem Moment habe, ist es trotzdem aber der Grund, warum mein Körper ja einen Zyklus hat. Und deswegen, ja, selbst wenn ich keinen Kinderwunsch habe und keinen Zyklus habe, ist es trotzdem der Grund.
Ist ne? ein Schutz.
Ja, ist der Schutz. Und wenn ich meinen Zyklus eben wieder haben möchte, dann muss ich trotzdem so denken. Ne? Muss ich trotzdem so denken. Und der Körper, der muss sich, und vor allem der Hypothalamus, der muss sich halt sicher fühlen. Und da müssen halt die ganzen Stellschrauben wieder gedreht werden. Ernährung gedreht werden, hochgedreht werden meistens, regelmäßig. Das, was wir lernen, so Intervallfasten, total super, total gesund. Für Männer vielleicht. Aber wenn man sich das auch mal anguckt, bei Frauen funktioniert das teilweise auch gar nicht so gut. Ne? Männer, die nehmen da voll gut ab. Bei Frauen sieht man meistens so, ja, ich habe so am Anfang 1 Kilo verloren und dann irgendwie ist es total stagniert. Ja, weil der Körper im Stress ist. Und der mag Stress nicht.
Ich meine, der Zyklus, wenn er uns was sagt, dann ist es ja nicht jeder Tag ist gleich. Wir ändern uns halt im Zyklus zyklisch einfach so unterschiedlich und dann kommen diese hormonellen Phasen, also ich sag mal wie Kinderwunsch, was auch schon eine Veränderung der hormonellen Phase ist, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, Wechseljahre, Pubertät. Und wenn wir den Körper natürlich immer nur jeden Tag gleich behandeln, Das kann nicht funktionieren. Das ist auch, also mir kam da diese Frage in den Kopf, die ich so oft gestellt bekomme: Macht es Sinn, dass ich die Pille ausschleiche? Also dieses langsam runterfahren, damit der Körper sich dran gewöhnen kann. Mit Sicherheit für Medikamente funktionieren bei einem Prozess oder Organ, das jeden Tag dieselbe Aufgabe hat, kann das funktionieren. Aber das ist bei der Pille einfach, also halt, sagen wir mal, bei unseren weiblichen Geschlechtsorganen oder bei unserem endokrinen System einfach nicht so.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, und wir sind halt als Frauen auch so getrieben. Und ich glaube, deswegen rutschen auch so viele da rein. Ich meine, ich habe ja vorher, also ich habe wirklich auch so gedacht, bis ich den weiblichen Körper wirklich mal angefangen habe zu verstehen, wie das funktioniert und festgestellt habe, ich muss mich gar nicht so anstrengen, wie ich immer gedacht habe. Ich dachte immer, alles muss anstrengend sein. Ich habe gedacht, es ist normal. Ich habe wirklich gedacht, so mit 18, ja, mit 25 spätestens, da ist der Stoffwechsel, der geht dann runter und dann nimmt man nur zu als ab, so nach dem Motto. Und so präventiv fange ich jetzt schon mal an, wirklich ne, ganz viel Sport zu machen und mich extrem gesund zu ernähren. Und das ist dann teilweise auch echt zu viel. Und was dann eben passiert, wenn der Körper eben drunter schraubt, weil er so sagt, voll Stress, keine Sicherheit, schraube ich jetzt mal alles runter. Dann ist es bei der hypothalamischen Amenorrhoe eben so, dass dann die Signale vom Hypothalamus an der Hypophyse nicht weitergegeben werden. Und dann haben wir die Hormone FSH und LH, also follikelstimulierendes Hormon, luteinisierendes Hormon, die werden runtergeschraubt. Und das sieht man dann auch meistens im Blutbild. Das ist auch meistens so ein Indikator, wo es sich auch vom PCOS tatsächlich unterscheidet. Da haben wir meistens immer noch, also beim PCOS haben wir immer noch okay Werte, meistens auch sehr hohe Werte, gerade von LH. Und für die hypothalamische Amenorrhoe ist es so ein Zeichen, dass LH doch sehr niedrig ist. Ne, dass hier der Hypothalamus sagt, nee, runtergeschraubt, komplett. Und wenn diese Signale dann auch nicht mehr da sind, wie sondern Signale an den Eierstöcken ankommen, also dann werden auch Follikel nicht mehr wirklich heranreifen. Dann sieht man eben auch im Blutbild, dass Progesteron ist eben Keller. Ein Eisprung wird nicht stattfinden, weil Follikel gar nicht richtig heranreifen. Und auch Östradiol ist bei den Frauen auch meistens sehr, sehr niedrig, kann aber auch noch normal sein. Und das macht sich dann eben auch bemerkbar. Es macht sich dann bemerkbar, dass die Haare ausfallen, dass die Haut trocken ist, dass sich der Knochenstoffwechsel verändert. Teilweise ist auch die Schilddrüse betroffen, also der Stoffwechsel betroffen, dadurch, dass man zum Beispiel auch eine Diät macht. Ne, und wir zu wenig essen, wird das auch runtergeschraubt. Und das verstärkt auch nochmal die Wirkung auf den Knochenstoffwechsel. Und das sieht man, kennen vielleicht so, haben es manche schon mal gehört, wenn so Frauen in der Leichtathletik sind, vielleicht schon auch in der Jugend und ganz viel so trainieren und vielleicht parallel auch eine Essstörung entwickeln, dass sie dann auf einmal so Stressfrakturen haben, dass so Knochenbrüche einfach stattfinden. Das ist einfach der Grund, aufgrund der hormonellen Lage, die da stattfindet, wenn eine Frau die Periode eben für eine lange Zeit nicht mehr bekommt, dass das Risiko für Osteopenie und Osteoporose, Osteopenie ist nochmal der Schritt davor, wo es einfach die Knochendichte abnimmt, dass das eben steigt. Und auch da nochmal auf die Pille zurückzukommen, dann könnte man jetzt denken, naja, nehme ich halt die Pille, dann ist es so ein bisschen abgepuffert. Da zeigen Studien, man kann vielleicht den Knochenabbau ein bisschen aufhalten mit der Pille, aber es wird nicht dabei helfen, den Knochen wieder aufzubauen. Und da sage ich halt immer, deswegen ist es zum Beispiel wichtig, selbst wenn ich keinen Kinderwunsch habe, da meine eigenen Hormone wieder in den Gang zu bekommen, weil nur das mir wieder langfristig helfen wird, den Knochen wirklich aufzubauen, wenn ich im Alter nicht wirklich morsche Knochen haben möchte, da jetzt wirklich schon dran zu denken. Und da haben wir wirklich auch diesen Peak, gerade in unseren 20ern, wo es wirklich wichtig ist, dass wir da an den Knochen arbeiten. Und das ist aber meistens die Zahl, wo die Frauen halt das Problem HA haben. Das ist meistens so in den 20ern. Ich habe manche Frauen, die haben es noch in den 30ern, die irgendwie da so festhängen.
Ab wann spricht man denn also von der Diagnose HA?
Also HA bedeutet ja eigentlich, wenn man es so nimmt, ein kompletter Ausfall der Periode. Also das ist ja dieses, ne, das Wort Amenorrhoe, kompletter Wegfall der Periode. Und man sagt eben, okay, nehmen wir mal an, ich habe nicht die Pille genommen und meine Periode bleibt jetzt von heute auf morgen einfach mal aus. Und dann spricht man ab 3 Monaten davon, ne, das ist eine Amenorrhoe. Und dann müsste man halt gucken, warum habe ich eine Amenorrhoe. Und dann, wenn das Blutbild das eben hergibt, und ich finde es ja auch immer noch mal wichtig, mir anzugucken, das macht ja fast kein Arzt mehr. Also meistens ne, erfassen sie noch Gewicht und gucken vielleicht auch mal, wie viel Sport sie machen. Und manchmal kriegen Frauen auch das schon mit. Es wird manchmal nicht so gerne angenommen vom Arzt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Hier, mein Arzt hat jetzt gesagt, ich soll weniger Sport machen. Sage ich, super Arzt, hat ja schon mal einen richtig guten Tipp gegeben, aber es wird nicht so angenommen. Also so 3 Monate, wenn ich natürlich die Pille abgesetzt habe, kann die Pille natürlich auch ganz viel verschleiert haben. Also es kommen immer noch Frauen zu mir, die dann sagen, ja, also mit Pille hatte ich ja meine Periode.
Leider nicht.
Und jetzt halt nicht mehr. Und da ist es dann natürlich, muss man da so ein bisschen warten. Da kann man es halt nie genau sagen. Es ist jetzt ne, aufgrund, dass ich die Pille abgesetzt habe, dass da irgendwie noch ein bisschen was im Argen liegt. Aber ich würde da so sagen, ja, wenn nach 6 Monaten immer noch so die Östrogene und die Hypophysenhormone vielleicht wirklich im Keller sind und ich auch wirklich das mitbringe, was ich so beschrieben habe, dass ich vielleicht sehr, sehr schlank bin, dass ich schon sehr, sehr, sehr gesund esse, dass ich viel Sport treibe, dann würde ich schon auch daran denken, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und selbst wenn ich meine Periode habe, aber sehr unregelmäßig, sehr lang, würde ich eben, klar, kann man da kategorisch nicht sagen, das ist jetzt ein hypothalamischer Amenorrhoe, aber ich kann dir versichern, dass teilweise diese Dinge, die ich zum Beispiel im Buch geschrieben habe, diese Tipps, auch bei diesen Frauen einfach der Grund sind, warum ich einen extrem langen Zyklus habe, weil der Körper nämlich Stress wahrnimmt und deswegen nicht so häufig einen Eisprung in die Gänge bekommt, ne? Weil auch hier vielleicht vom Hypothalamus die Signale nicht kommen. Gerade dieser LH-Anstieg in der Mitte des Zyklus, damit das Ei springen kann, das ist unglaublich wichtig, dass wir da möglichst wenig Stress haben. Und wenn wir da auch zu wenig Kalorien essen oder weil wir regelmäßig joggen gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir seltene Eisprünge haben oder der Eisprung extrem nach hinten verschoben ist. Deswegen sage ich immer, hier nicht so in Schubladen denken, auch wenn da zum Beispiel auf dem Buch jetzt hypothalamischer Amenorrhoe draufsteht. Ich aber sage, ja, ich kriege ja meine Periode. Das sind schon Fragen, die ich bekomme, aber ich kriege ja meine Periode, aber mein Zyklus ist halt 60 Tage oder so. Sage ich, könnte trotzdem sein, dass das genau das Buch für dich ist oder genau da, wo du eben gucken darfst. Ne? Aber ja, wir wollen gerne in Schubladen denken. Aber das möchte ich einfach schon mal so sagen. Das wird man auch im Buch so ein bisschen sehen, weil ich, ne, es gibt Studien, die zeigen, zum Beispiel, wenn wir uns den Sport angucken, ist ganz spannend. Es gibt nicht viele Studien, aber es gibt Studien dazu. Und manchmal wissen wir auch nicht so wirklich, was sind denn noch so Faktoren drumherum gewesen. Aber wenn man zum Beispiel Frauen dann anfangen lassen hat, Sport zu treiben, dann sieht man wirklich, wie es anfängt, so erstmal der Zyklus länger zu werden oder der Eisprung irgendwie ausbleibt, aber die Periode kommt noch. Und so kann ich Rückschlüsse doch für mich ziehen, selbst wenn ich keine komplette oder kompletten Ausfall der Periode habe. Ja.
Verstehe. Also das heißt, ich könnte, wenn ich mich jetzt wenn ich mich jetzt in deinen Worten wiederfinde, auch zum Arzt gehen und sagen, könnt ihr mal für also die Hormonwerte checken. Das wäre auf jeden Fall wertvoll, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da, ich meine, das sind so die üblichen Hormone, die man da auch testet. Manchmal wird leider nicht alles getestet oder es wird dann heute mal LH, beim nächsten Mal FSH, wo ich dann so, ja, aber ich habe die nicht mehr an dem gleichen Tag. Das kann man auch nicht zusammenlegen. Also da sollte wirklich mal so ein Panel gemacht werden, FSH, LH, Östradiol, gerne auch noch die Androgene, um wirklich PCOS auszuschließen. Ja. Na, aber dass man sich das anguckt.
Ich weiß nicht, ob das... das ein Gebiet ist, wo du dich da schon ein bisschen reingefuchst hast. Aber was ist denn nach einer Geburt? Beziehungsweise in der Stillzeit? Weil da passiert es natürlich auch sehr häufig, dass die Frauen gerade während der Stillzeit, je nachdem wie lange sie stillen, eventuell keinen Zyklus haben, keine Periode haben. Hat es auch was damit zu tun? Also kann ich hier von der Stressseite denken? Oder ist es wirklich so, dass natürlich auch durch diesen Prozess, ich stille, mein Körper schüttet Prolaktin aus und dadurch wird der Eisprung natürlich unterbunden, weil es halt einfach auch Sinn macht, sage ich mal von der Natur her. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, größtenteils ist es sicherlich dieses Prolaktin, ne, dass das einfach da ist. Aber ich glaube auch teilweise kann es eventuell wirklich sein, je nachdem, wie eine Frau eingestellt ist, wenn ich schnell den Speck dann halt loshaben möchte und halt anfange irgendwie schnell mal weniger zu essen. Gerade in der Stillzeit, das braucht ja unglaublich viel Energie. Also da muss man halt auch mehr essen.
Ja.
Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da eben auch zu einer Art Energiemangel kommen kann und der Körper halt so sagt, ja, nee.
Es ist halt auch einfach Stress. Also man wächst in eine neue Rolle rein. Ich kann das ja wirklich bestätigen. Da muss man sich erstmal, also vor allen Dingen, ich finde einfach auch in dieser Geschichte, wenn es um die Periode geht, hat es natürlich auch viel mit deiner Weiblichkeit zu tun. Mhm. Das heißt, wie fühlst du dich in deiner Weiblichkeit wohl, in deinem weiblichen Körper? Wie kannst du das zulassen? Wie kannst du, in welcher Kommunikation, in welcher Beziehung stehst du plötzlich mit deinem Unterleib? Wo zuvor, je nachdem wie die Geburt natürlich ablief, also auch das sind so viele Faktoren, was ich hier halt auch nochmal wirklich wichtig finde. Also ich sehe das bei mir, ich still ja noch und meine Tochter wird im August 2 und natürlich denke ich manchmal, okay, was ist mit meinem Zyklus? Ich vermisse den schon. Aber auf der anderen Seite spüre ich auch irgendwie, es ist alles okay so. Es ist alles okay und ich muss mir noch keine Sorgen machen, weil anscheinend ist mein Körper auch noch nicht bereit für eine zweite Schwangerschaft, wo natürlich dann der Zyklus dazugehört und wo das der erste Indiz ist, hey, wir haben hier einen Zyklus, der ist regelmäßig mit einem Eisprung, einer Periode, du bist fruchtbar. Und das ist ja für die Natur so, let's go.
Ja.
Von daher, und das spüre ich, und ich glaube, da muss man auch wirklich in sich rein spüren. Natürlich kann man auch da mal die Werte checken, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt aber schon wirklich seit einigen Monaten abgestillt und dann kann das natürlich meiner Meinung nach, wie du auch sagst, auch aus dem Aspekt, wie geht's mir, wie fühle ich mich?
Das ist ja, das ist auch jede Frau total unterschiedlich, ne? Bei manchen ist es so, die Stillen wird halt reduziert und der Zyklus setzt schon relativ früh an und bei anderen dauert es halt einfach auch länger.
Ja.
Und ich sage mal so, wenn mein Körper aber auch noch dazu in der Lage ist, überhaupt zu stillen, dann ist es ja auch schon mal ein gutes Zeichen, dass Energie da ist, weil ich glaube, der Körper würde es nicht machen, da irgendwie Nahrung zu produzieren für ein anderes Lebewesen, wenn die Energie nicht da wäre. Also das sind auch so mal Zeichen, wo man da vielleicht auch mal reinhören könnte in sich selbst. Ne? Ja.
Zwei Fragen hatte ich noch im Kopf. Einmal, was ist für dich Stress? Also wir reden von Stress, aber
alles.
wie spüre ich das? Dass ich Stress habe, also gerade jetzt in Bezug auf die HA, weißt du, wie kann ich da für mich reinfühlen? Natürlich haben wir alle unsere Themen, unsere Laster, wir haben alle unseren Alltag, aber ab wann ist es wirklich so, dass ich sage, ich muss jetzt hier was verändern?
Boah, das ist halt auch so individuell. Ich habe so viele Frauen, die halt so sagen, ja, aber ich habe ja gar keinen Stress. Mir geht's ja, also auch HA-Frauen, die kommen zu mir, mir geht's ja eigentlich gut. Ich ernähre mich gesund, ich bin in einer Partnerschaft, das ist doch alles irgendwie total schick und ich verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt sagst du mir, mein Körper hat irgendwie Stress. Und das fängt wirklich damit an, teilweise auch, die kommen ja auch zu mir und sagen so, ja, aber ich will ja gar nicht mehr. Also mein Körper sagt mir ja gar nicht, dass ich mehr brauche. Ja, weil der Stoffwechsel so runtergefahren ist und du keinen Hunger mehr hast. Aber was dann eben auch passiert, wenn du anfängst zu essen, dann sind die Frauen überrascht, so, boah, jetzt habe ich aber krass viel Hunger auf einmal, kenne ich so gar nicht. Ja, weil der Körper jetzt für mich merkt, so geil, kommt wieder was rein. Jetzt fordere ich aber auch ein. Und dann merkt man aber auch schon ein bisschen mehr, finde ich, kann ich auch von der Vergangenheit so sprechen, dann fühle ich schon eher den Stress, wenn ich keine Nahrung habe. Das macht sich dann schon mehr bemerkbar, weil Blutzuckerspiegel, irgendwie merke ich das mehr. Stress ist einerseits das, viele denken dann auch so, ja, aber wenn ich jogge zum Beispiel, ist ja Stressmanagement, das ist doch gut für Stress. Ja, aber der Körper nimmt es eben nicht so wahr und da dürfen wir immer noch mal irgendwie unterscheiden. Das ist auch immer so ein schmaler Grat irgendwie, wie es da so lang geht, ne? Und da auch wirklich teilweise ganz, ganz ehrlich sein zu mir selber. Ich habe eben auch gerade Frauen mit HA, die eigentlich wissen oder schon irgendwie spüren, dass der Körper erschöpft ist. Aber vom Verstand her, nee, es tut mir gut. Ich habe dann auch irgendwie so das High oder keine Ahnung was. Also irgendwas ist da, was das noch überlagert. Dass man nicht ganz ehrlich zu sich ist, ne? Oder der Verstand da einfach extrem viel stärker. Und dann kommt natürlich auch noch die andere Komponente mit zu, wo ich auch in meinem Online-Kurs für HA ganz, ganz stark mit dran weil ich weiß, dass es so ein unterschwelliger Faktor ist, den man nicht als Stress wahrnimmt. Das ist so dieses People-Pleasing, dieses nicht für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Habe ich für mich selber auch festgestellt, ja, ich habe mich nicht gestresst gefühlt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es halt immer wieder so diese Situation, wo man sich immer wieder denkt, boah, das ist immer irgendwie wieder das Gleiche, es wiederholt sich immer wieder und irgendwie hat man das Gefühl, immer die anderen sind schuld, anstatt wirklich mal reinzuhören, okay, was ist denn da bei mir, in mir drin eigentlich für ein Drama, für ein Trauma, für wo stecke ich Bedürfnisse zurück, was für ein Gefühl ist da, was unterdrücke ich da, wie, ne? Da wirklich mal diese Aufmerksamkeit hinzuschicken, das finde ich ist auch schon Stress, den wir gar nicht so immer als Stress wahrnehmen. Also es ist auch, ich kann auch sagen, in meiner Partnerschaft, ich bin total happy in meiner Partnerschaft und trotzdem gab es immer so diese Momente, wo man sich, boah, wenn nicht immer diese Momente wären, es ist immer wieder das gleiche Thema. Und da aber mal wirklich hinzugucken, okay, was ist denn da eigentlich in mir? Was ist denn da für ein Bedürfnis, für ein Gefühl, wo ich immer denke, ich müsste hier so und so sein oder ich müsste das und das machen oder warum versteht mich mein Partner nicht? Da wirklich mal reinhören, was brauche ich da eigentlich gerade in diesem Moment? Was ist es da? Und da, das hat meiner Meinung nach sehr viel mit unserer Kindheit zu tun, also innere Kindheilung in diese Richtung auch zu gehen und sich aber auch in den Momenten wirklich halten zu können. In diesen Momenten halten zu können und wirklich mal reinzuspüren. Das war auch für mich jetzt nochmal in den letzten Monaten, Jahren, ich musste auch nochmal in den Prozess reingehen und habe festgestellt, krass, mein Nerven, das ist ja auch ans Nervensystem gekoppelt. Und man merkt es nicht unbedingt immer, aber das Nervensystem ist teilweise in diesen Situationen auf 180. Wie habe ich das zum Beispiel gemerkt? Ich musste in diesen Situationen oder auch danach, ich musste ständig auf Toilette Stresshormone auspinkeln, sage ich jetzt mal so. Immer wenn ich gestresst bin, muss ich extrem viel auf Toilette. Dann muss ich extrem viel Wasser lassen, was ich sonst nicht muss. Und dann weiß ich eben, okay, mein Körper muss da was abbauen.
Voll. Also was ich auch letztens gelesen habe, da ging es um das Thema PMS, weil also ich höre das bei ganz vielen Frauenthemen, und die haben eben damals diese Forschung gemacht zu dem Thema PMS, wo es hieß, ja, okay, meine Mutter hatte das ja schon, deswegen habe ich das auch. Mhm. Dieser genetische Faktor, wo man aber herausgefunden hat, es geht weniger um die Genetik selber, es geht mehr um die Wertevermittlung, um die, dieses, wie habe ich gelernt, Weiblichkeit zu leben, wie habe ich gelernt, was meine Periode bedeutet, die Zeit, also zweite Zyklusphase vor der Periode. Wenn natürlich immer wieder dieses, oh, jetzt bist wieder zickig, hast wieder, oder kommen wieder deine Tage. Das ist natürlich so wachsen wir heran und so ist auch die Beziehung gegenüber unserem Zyklus. Und das kann, also das ist, wenn ich was wirklich erkannt habe in den letzten Jahren, wo ich mit Frauen gearbeitet habe, diese Glaubenssätze, diese Thematik, das kann Beschwerden hervorrufen und das kann dazu führen, dass ich die und die Laune habe vor der Periode oder dass die Periode so und so schmerzhaft ist. Also auch das darf man nicht unterschätzen und da mal hingucken, was ist denn davor passiert bei Mama, bei Oma? Was habe ich da vermittelt bekommen?
Diese Verstrickungen.
Absolut.
Absolut, ja. Oder was mir, wo wir auch schon kurz mal Human Design, wo wir gesagt haben, wir sind Projektoren, was ich halt auch spannend finde, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe halt ein ganz leeres also mein Emotionalzentrum ist nicht definiert. Und meine Eltern beide hatten das halt. Und schon allein da hat man Schutzstrategien entwickelt, weil irgendwo in der Kindheit vielleicht das Nervensystem ganz krass so. Und es fängt ja auch schon damit an, dass die Eltern selber nicht mit ihren Emotionen so, also reguliert sind mit den Emotionen. Und dich als Kind gar nicht darin unterstützen können, dass du dich selbst in deinen Emotionen regulierst und du das nie lernst und deswegen eher lernst, zum Beispiel Wut wegzudrücken. Du lernst, es ist nicht okay, als Mädchen Wut zu verspüren. Du musst immer lieb und nett und brav sein. Und deswegen hast du, also die Wut wird unterdrückt, deine Bedürfnisse in dem Moment werden unterdrückt. Ich bin selbst auch jahrelang so durchs Leben gegangen, habe so gedacht, ich weiß gar nicht, was Wut ist, keine Ahnung, bis ich da mal hintergekommen bin, dass es in meiner Kindheit mal so ein Event gab, wo meine Eltern auch damit nicht umgehen konnte, als ich mal als Kind anscheinend wütend war, kann ich mich nicht an erinnern, Aber das musste ich aufarbeiten. Und dann habe ich das auch gemerkt, eben in mir ist Wut und ich habe auch bestimmte Bedürfnisse. Und Wut ist ja nicht immer gleich schlecht. Wut ist halt so dieses auch, ich setze hier Grenzen bis hierhin und nicht weiter. Ja. Das dürfen wir eben auch verstehen. Und daran dürfen wir wirklich arbeiten. Weil wenn das passiert, ist halt unser, ich sage immer so, wenn wir in der Kindheit zum Beispiel mal so eine Erfahrung gemacht haben und so ein bestimmtes Gefühl haben, so ein Gefühl hat ja so eine Welle. Und wenn wir da eigentlich gut drüber wegkommen, dann ist ja das Nervensystem, es beruhigt sich auch wieder. Aber wenn das nicht passiert als Kind, wenn man uns zum Beispiel, wenn wir wütend sind, in der Ecke stehen lässt, ich sage immer nur die Supernanny im Fernsehen, um Gottes Willen, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ich weiß nicht, hast du das früher mal geguckt? Ja, so, ja. Jetzt geh mal in die stille Ecke oder auf die, keine Ahnung was, Treppe. Da wohnen die Kinder ja mit ihrem Bock oder was auch immer, sind ja Zeichen, sind sie allein gelassen worden. Toll. Und in dem Sinne wurde ja ein Bedürfnis nicht erfüllt. Das Bedürfnis nach, okay, ich möchte hier auch gesehen werden, ich möchte anerkannt werden, ich möchte Liebe erfahren. Wenn die das in dem Moment, diese Grundbedürfnisse nicht angenommen werden und das Kind weggeschickt wird, dann ist das traumatisiert fürs Leben und geht damit durchs Leben und weiß nicht, warum es immer wieder die gleichen Muster durchläuft. Immer wieder so, wenn... Weil der muss das ja wegdrücken, also er oder sie, es betrifft ja nicht nur uns Frauen, es betrifft ja auch Männer. Ja. Und dann können wir damit nicht umgehen, wir können uns nicht selbst regulieren und wir kommen auch so schwer selbst dahinter. Also das braucht wirklich sehr viel Aufmerksamkeit, das ist echt ein Prozess. Und das allein ist schon Stress für mich.
Absolut, total richtig. Zwei letzte Fragen. Was ist mit den vermeintlich Allheilmittel Pille und Mönchspfeffer?
Oh Gott, ja.
Was ist deine Meinung dazu?
Das ist das, was man immer wieder gefragt wird. Ich bin nicht so der Fan von beiden Dingen grundsätzlich. Also von Menstruation vielleicht ein bisschen mehr als von der Pille. Pille, ich habe es ja schon angedeutet, ist für mich nie die Lösung. Und natürlich, für mich ist es immer, wir Frauen dürfen halt unsere eigene und selbstbestimmte Entscheidung treffen. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass die Pille zu nehmen komplett das Falsche ist. Es ist halt einfach aus meiner Sicht nicht die Lösung des Problems und es wird auch nicht, vielleicht kann es bestimmt, wie ich gesagt habe, die Knochendichte kann es verhindern, dass es noch poröser wird in den Knochen. Aber es wird eben, und das beschreibe ich auch so ein bisschen im Buch, so wenn die Östrogene zum Beispiel niedrig sind, ist es immer am besten, dass wir alles tun, damit die eigenen Östrogene wieder ansteigen und dahingehend verdeckt die Pille ja nur das, dass wir wieder vielleicht eine Periode haben oder ne, dass wir das Gefühl haben, alles ist okay und dann können wir eben vergessen, dass ich ja eigentlich was machen, tun müsste, damit es mir allgemein besser geht.
Das ist ja auch keine langfristige Lösung. Also es ist gar keine Lösung, aber vor allen Dingen nicht langfristig, weil du hast irgendwann, setzt du die Pille ab, wenn es nicht über die Kinderwunschzeit ist, dann ist es hoffentlich spätestens, wenn die Wechseljahre kommen. aber das ist, ja, und dann geht es natürlich auch los. Der Körper merkt sich das, der kann ja nicht, der unterdrückt es und dann bricht er aus.
Ja,
vermutlich.
Genau. Und Mönchspfeffer, ich sage immer so bei HA, ich werde ja auch ständig gefragt, ja, welche Nahrungsergänzung bitte kann ich denn da nehmen? Es ist wirklich so, wo ich halt so sage, okay, bei P2S oder so, da gibt es halt so Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwie noch ein bisschen was im Körper pushen können, hier und da. Und dann hat man wieder auch das Gefühl, okay, es hat mir geholfen. Aber bei der HA ist es halt wirklich, wir müssen da ansetzen, bei der Ernährung, beim Sport, beim Stress halt allgemein. Ja. Weil ansonsten können wir den Körper noch irgendwie vollpumpen. Ja. Und das ist auch das, was die Frauen immer wieder erleben. Ich habe das und das genommen und hier und da. Es hat mir irgendwie alles nicht geholfen. Ja, weil du kannst noch so viel Mönchspfeffer nehmen. Es wird dir nicht helfen in den meisten Fällen. Und auch gerade Mönchspfeffer, ich bin damit auch total vorsichtig, weil es auch, es verträgt nicht jede Frau. Manche Frauen, da wird der Zyklus noch länger. Ich kann vielleicht das nehmen und gleichzeitig was in meinem Lebensstil tun und eigentlich so würde mein Körper das wieder hinbekommen, aber vielleicht unterdrücke ich das mit Mönchspfeffer komplett. Absolut. Kann auch sein, ja.
Okay. Du hast ja jetzt so ein paar Tipps einfach auch schon erwähnt. Ich würde wirklich sagen, für mehr Tipps und auch in die Tiefe, absolut die Empfehlung, dein Buch, wenn die Periode trotz gesunden Lebensstils ausbleibt, ist erhältlich überall, oder?
Mhm.
Ja. Super. Verlinke ich auf jeden Fall. Wann kam das Buch raus?
Am 25. April.
Sehr cool. Ich habe es vor mir, sieht super schön aus. Freue mich da auch nochmal jetzt tiefer reinzugehen. Mega spannend. Willst du noch was zum Buch sagen? Wie hat es sich angefühlt, das zu schreiben? Wie kamst du dazu? Oder einfach nur ein paar Worte.
Ja, also generell schreibe ich immer nur, wenn ich das spüre, das auch zu schreiben. Deswegen hat es schon Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich habe das auch so in einem Prozess dann wirklich so über Weihnachten so durchgeschrieben. Und ich liebe das, ja. Ich liebe das zu recherchieren und zu schreiben. Ich mache das wirklich unglaublich gerne. Klar hat man zwischendurch auch die Phasen so, okay, jetzt ist mal gut, ich schreibe nie wieder ein Buch.
Oh Gott, ja. Und dann kommt irgendwann wieder eine Idee.
Und dann kommt irgendwann wieder die Phase so, oh, irgendwie spüre ich das gerade. ja, also es ist wirklich für mich auch ein ganz, ganz großes Herzensprojekt, weil ich kenne es selber und es tut mir einfach in der Seele weh, wenn Frauen sich so abrackern und so denken, immer perfekt sein zu müssen und sich so zurücknehmen und nicht in ihrer eigentlichen wahren Größe leben und in dem Licht leben. Und für mich gehört das definitiv mit dazu. Und uns so klein machen, in dem Sinne, dass ich möchte immer kleiner werden und schlanker werden, so, und gar nicht so viel Raum einnehmen und dann eben sagen, ja, okay, ich darf nicht so viele Kalorien essen und ich muss ganz viel Sport machen und nur so werde ich geliebt oder nur wenn ich leiste, werde ich geliebt. Das tut mir echt im Herzen weh, weil ich selbst weiß, wie sehr ich darunter gelitten habe, als ich das selbst noch geglaubt habe. Und ja.
Voll schön, also ich habe es jetzt gerade vor mir liegen, du sprichst über Ernährung für den Zyklus, du sprichst über das Thema Sport, hast du ja vorher schon angesprochen, über Schlaf, Erholung, ja. Schlaf, Stress.
Auch das Unterbewusstsein ist absolut, auch ein bisschen drin, weil das auch so wichtig ist.
Mega gut, sehr cool. Ich verlinke das Buch, verlinke auch dein Profil, also schaut bei Julia vorbei, ganz große Empfehlung. Sie ist auch Expertin in Biofemale Coach, in der Ausbildung zum Female Coach und ich bin mega froh und natürlich nimmt sie auch dieses Thema und genauso wie das PCOS-Thema, wo sie einfach die absolute Expertin in meinen Augen dafür ist und freue ich mich sehr auch an dieser Stelle, dass du dabei bist, Julia. Da werden wir nochmal oder wirst du auch nochmal tiefer reingehen und den Coaches das Thema näher bringen, weil es einfach wichtig ist, weil, wie man ja jetzt auch von dir gehört hat, es als Diagnose auch zu sehen und da abzugrenzen, auch zu PCOS und man im Endeffekt ist es einfach wichtig zu wissen, okay, was habe ich, wo stehe ich und dann kann ich dagegen auch Lösungen finden und es gibt immer, immer, immer Lösungen, also auch da von dem Gedanke her, auch wenn oft, also kein Ärzte-Bashing hier bitte, ihr wisst es, aber passiert leider in der Realität sehr häufig, dass es dann heißt, da hilft nur XY. Mhm. Und das ist nie der Fall. Es gibt nicht nur dieses eine Thema. Also schaut da auch ein bisschen über den Tellerrand. Folgt Leuten wie Julia zum Beispiel, die dieses Thema ganzheitlich beleuchten, weil nur so funktioniert das bei uns in der Frauengesundheit sowieso. Da müssen wir verschiedene Stellen bewegen, um wirklich auch die Lösung für uns zu finden, die Ursache zu lösen. Schön, Julia. Danke für deine, Worte, für dein Wissen, für dein alles, was du teilst. Und wie gesagt, Buch verlinke ich, Webseite verlinke ich. Du hast jetzt von einem Online-Kurs gesprochen. Ist das schon draußen nennenswert? Bist du dran?
Nee, der ist schon draußen. Der ist auch schon in der vierten Runde.
Sehr cool. Also das heißt, du hast immer einen gewissen Start.
Man kann jederzeit mit einsteigen. Wir haben das gerade umgestellt. Das ist unser Recover-Kurs, der wirklich für Frauen mit hypothalamischer Amenorrhoe ist.
Sehr cool. Ja. Verlinke ich auch.
Sehr cool.
Wunderbar. Danke, Julia.
Danke dir, Sina.
Wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns spätestens zur Ausbildung wieder. Und für diejenigen, die jetzt ein bisschen hellhörig geworden sind, was macht Sina da mit Julia auch zusammen und anderen Experten bei Be a Female Coach, verlinke ich euch auch gerne. Es geht darum, dass wir ab Oktober eine Ausbildung zum Female Coach starten, geht über 6 Monate. Ihr könnt alle Infos dazu auf meiner Webseite finden. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Und Julia, dir wünsche ich auch einen schönen Tag.
Ja, auch, Sina. Danke dir.
Tschüss.